Ja, Alex stand gestern hier und sagte, ich freue mich, so hier vorne zu stehen, wobei der Schwerpunkt darum ging, um das beste Geschenk zu sprechen, was wir gerade jetzt auch schon mal wiederholt haben. Es ging gestern um das allerbeste Geschenk. Und irgendwie ist es ja so, dass Weihnachten jedes Jahr kommt und die Geschichten sind irgendwie bekannt und trotzdem ist es gut, dass wir uns jedes Jahr uns diese Dinge wieder vor Augen führen, weil es eigentlich um das beste Geschenk geht, um das, was uns eigentlich Christen ausmacht. Das Leben unseres Herrn Jesus Christus wird ja in erster Linie in den vier Evangelien beschrieben. Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Irgendwann ist mir aufgefallen, dass die Weihnachtsgeschichte aber nur von zwei Evangelisten beschrieben wird. Und zwar Matthäus und Lukas. Das hat mich damals ein bisschen irritiert. Irgendwie haben die Schreiber doch gewisserweise alle gleich gesehen und aufgeschrieben. Gleiches gesehen und erlebt und trotzdem schreiben nur zwei über Weihnachten oder über die Geburt Jesu. Warum ist das so? Ich habe hier mal so ein Gebäude, eine Zeichnung mitgebracht. Schaut euch das mal genau an. Habt ihr schon mal dieses Gebäude irgendwo in Deutschland gesehen? Vielleicht in Dahlheim gibt es ja so Gebäude. Vielleicht dieses Gebäude gesehen, schaut euch das auch mal genau an. Dieses vielleicht auch, hier gibt es Fachwerk. Oder dieses. Und ich glaube, wir haben es sehr gut erkannt. Das hat damals vor vielen Jahren, als das hier gebaut worden ist, unser Architekt, diese drei Ansichten von unserem Gebäude gezeichnet, wie es damals aussehen sollte. Also diese Zeichnungen sind gezeichnet worden, noch bevor das Gebäude war, unser Gemeindehaus hier. Diese Zeichnungen sind aus unterschiedlichen, und darum geht es mir zu betonen, aus unterschiedlichen Perspektiven gezeichnet worden. Das erste ist hier, wenn wir hier bei unseren Nachbarn sind, vom Innenhof hier, die sehen dieses Gebäude jeden Tag aus der Perspektive, die hier gezeichnet worden ist, sieht das Gebäude so aus. Das zweite Gebäude ist, oder die zweite Zeichnung ist die Perspektive, wenn wir vom Parkplatz runterkommen, dann sehen wir genau das. Und dann einmal noch von der Sauer her und das Gebäude von der Brücke, da ist, glaube ich, das am meisten zu erkennen. Das ist unser Gemeindezentrum. Und wenn wir dieses Bild nochmal, eine Aufnahme aus der Luft, wenn wir diese vier Zeichnungen aus unterschiedlicher Perspektive gezeichnete nochmal irgendwie verschmelzen, dann haben wir nochmal ein objektiveres Bild dieses Gebäudes. Diese verschiedenen Perspektiven wurden vom Architekt da gezeichnet, um auch nochmal zu zeigen, so einige Details dieser Ansichten. Zum Beispiel Fenster, Fachwerk oder Dachneigung kommt aus unterschiedlichen Perspektiven deutlicher zum Tragen. Wie ich schon sagte, durch die unterschiedlichen Ansichten kommen einzelne Details des Gebäudes deutlicher zum Tragen. Und wenn man diese vier Darstellungen, diese aus unterschiedlichen Perspektiven darstellende Zeichnungen verschmelzt, dann gibt es das vollständige Bild. Ich sehe hier gewisse Antworten auf meine Irritation damals, warum nur zwei Evangelisten die Weihnachtsgeschichte beschrieben haben. Die vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes sind von unterschiedlichen Autoren geschrieben worden. Die Autoren hatten unterschiedliche Herkunft und sie hatten mit unterschiedlichen Absichten oder Zielgruppen das die Evangelien geschrieben. Alle Schreiber des Evangeliums hatten an unterschiedlichen Empfänger, so kann man sagen, geschrieben. Ups. Matthäus, der selbst Jude war, hat sein Evangelium für Juden geschrieben, die um Jerusalem herum wohnten. Markus schrieb das Evangelium für die Heidenchristen in Rom. Lukas, der selbst Heide und Arzt war, schrieb das Evangelium auch an Heidenchristen mit griechischem kulturellen Hintergrund. Der Schreiber Johannes richtet sich in erster Linie an die Christen, an die Gemeinde. Die Realschulklasse 10b bekommt eine Aufgabe, einen Aufsatz zu schreiben mit dem Thema Das Leben in Lichtenau 2023. Mit Sicherheit wird der Lichtenauer Fritz etwas anderes aufschreiben als sein Freund Mohammed aus Syrien, der seit 3 Jahren in Lichtenau ist. Und der Aufsatz von Natascha aus der Ukraine wird andere Inhalte und Schwerpunkte haben als ihr Tischnachbar Jakob, deren Eltern vor 30 Jahren aus Russland nach Lichtenau gekommen sind. Irgendwie klar. Alle 4 würden aus ihrem erlebten und gelebten Leben in Lichtenau ehrlich berichten. Aber alle schreiben oder würden etwas anderes aufschreiben. Und womöglich erwähnt nur der Fritz über die viele Windräder hier in Lichtenau und der andere gar nicht. Wobei die Windräder sind schon sehr prägend hier in Lichtenau. Nimmt man dann alle 4 Aufsätze zusammen, bekommt man ein etwas objektiveres Bild über das Leben in Lichtenau, als würde man nur einen Aufsatz lesen. Das war damals für mich beim Lesen der Bibel eine sehr wichtige Entdeckung und hat mir geholfen, nicht nur die Weihnachtsgeschichte besser zu verstehen, sondern auch die Bibel allgemein. Und nicht nach Widersprüchen zu suchen oder sogenannten scheinbaren Widersprüchen in der Bibel, weil nicht alle alles aufgeschrieben haben, sondern das zu verstehen, warum das damals so war. Wie glücklich können wir uns heute schätzen, dass wir nicht nur 1 oder 2 Evangelien haben, sondern dass wir alle Evangelien in der Bibel haben und dass wir nicht nur die Evangelien haben, sondern die ganze Heilige Schrift. Die ganze Heilige Schrift wurde von 66 Bücher hat und von 40 unterschiedlichen Autoren geschrieben wurde, in eine Zeitspanne von 1600 Jahren. Und wie ich eben schon sagte, da gibt es keine Widersprüche, sondern wenn, dann so scheinbare Widersprüche, weil wir vielleicht einige Perspektive der Autoren nicht verstanden haben und vielleicht auch den geschichtlichen Hintergrund nicht ganz begreifen und deswegen uns einige Dinge vielleicht auch nicht so nachzuvollziehen sind. Und an dieser Stelle möchte ich ermutigen, die Bibel so zu lesen und viel zu lesen. Und je mehr wir die Bibel lesen, je mehr werden wir verstehen, wer Gott ist und was wirklich Weihnachten geschehen ist, aber auch darüber hinaus, was kommt noch und was wird Jesus mit seiner Gemeinde tun und Gott mit uns Menschen. Letzten Sonntag hat Andreas aus Warendorf in der Predigt über die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht Josefs, aus seiner Perspektive, gesprochen. Ich lade euch ein, heute aus 2 weiteren Perspektiven die Weihnachtsgeschichte etwas näher anzuschauen und diese dann miteinander zu vergleichen. Einmal die Weihnachtsgeschichte aus der Sicht, aus der Perspektive der Menschen, uns Menschen allgemein, und die Weihnachtsgeschichte aus der Perspektive Gottes, aus der Sicht des Himmels vielleicht. Dabei möchte ich auch die Frage nachgehen, die habe ich schon seit mehreren Wochen, trage ich sie mit mir, ein bisschen provokant gefragt, feiert Gott auch Weihnachten? Wie? So ähnlich wie wir? Was bewegt ihn dabei? Was hat ihn damals bewegt, als Jesus auf diese Erde gekommen ist? Wie war die Stimmung im Himmel? Gab es bei Gott und den Engeln im Himmel als Jesus sich auf die Reise machte, so als Jesus herabstieg auf diese Erde, auch etwas zu feiern dort oben? Oder gab es doch da eher etwas zu trauern? Nun, was das mit uns hier, mit uns Menschen gemacht hat, damals, vor 2000 Jahren und heute, was Weihnachten bedeutet aus unserer Perspektive, ist wirklich schon sehr viel gesagt worden. Und man kann das so zusammenfassen, nur Gutes. Für uns nur Gutes. Freude, Friede. Wir haben diese Dinge schon hier auch heute wieder gehört, aber immer wieder. Der Retter ist da. Halleluja. Freut euch, Welt, der Retter ist gekommen. Wenn wir die Bibel lesen, dann wissen wir, dass das Volk Israel damals schon lange auf einen Retter gewartet hat. Und interessant ist, einige Juden immer noch auf den Messias warten. Bei uns in Lichtenau gibt es ja einen jüdischen Friedhof. Und vor einigen Jahren wurde ich da auch hinten eingeladen und ich war mit dabei bei dieser Art Gedenkfeier. Ein Rabbiner war auch dabei. Und nach dieser Gedenkfeier wurden dann alle eingeladen, in die Begegnungsstätte noch miteinander ins Gespräch zu kommen, Kaffee zu trinken. Ich war ganz gespannt und ich habe mich gefreut, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Ich habe ihn gefragt, unter anderem, wer aus seiner Sicht Jesus Christus ist. Also ich habe gemerkt, diese Frage gefiel ihm nicht. Er reagierte so, ihr Christen habt aus diesen Menschen einen Messias gemacht. Ihr habt es doch nicht verstanden. Der kommt doch noch. Wir warten auf ihn. Das war sehr spannend, mit ihm zu sprechen. Und ich habe jedenfalls verstanden, das erklärte mir auch, er sagte, wir warten immer noch auf den Jeschua, so sagte er das. Wenn wir in unserem Leben, egal in welcher Kultur, bei uns in Deutschland, wenn irgendwas Schlimmes passiert, dann lassen wir sie oft den Seufzer los. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Mann, oder oh Gott, oh Gott. Die Russen sagen, oh Boschinka, Boschinka, Pomagi. Selbst wenn sie mit dem Boschinka, mit dem Gott nichts zu tun haben, dann seufzen wir irgendwie, das ist so drin. Und er sagte, wenn bei ihnen irgendwie was nicht so gut läuft, dann sagen sie sich gegenseitig, Joshua wird kommen. Joshua wird kommen und dann wird alles gut. Habt noch Geduld. Joshua wird kommen. Das heißt, damals hat das Volk Israel auf den Retter gewartet. Und die tun es heute noch, obwohl wir doch irgendwie verstanden haben, dass dieser Jesus bereits gekommen ist. Ich weiß noch, dass Warten, oder ich weiß, wir wissen, Warten manchmal gar nicht so einfach ist. Ich habe mich bei der Predigt vorbereitet und daran gedacht oder erinnert, vor vielen Jahren waren wir in Kroatien, ja, mit unserem Auto liegen geblieben, auf dem Weg zum Urlaub, weit weg von der Zivilisation. Gut war, dass Handyempfang da war und wir unseren ADAC angerufen haben und wie wir da gewartet haben. Daneben war Meer, Wasser, eigentlich wollten wir schön schwimmen und baden, das war irgendwie gar nicht wichtig. Das Wetter war wirklich gut, die Sonne war da, aber wir guckten nur, wo kommt dann dieser Engel, dieser gelbe Engel an und wann er endlich mal kommt, um uns zu retten, sage ich mal, um uns zu helfen. Und dann kam der auch irgendwann, obwohl er meine Sprache nicht sprach, haben wir da einen Weg gefunden, wie er uns dann ja abgeschleppt hat und gerettet hat. Warten ist manchmal gar nicht so einfach. Und diese lang ersehnte, rettende Botschaft hat sich zu Weihnachten für uns erfüllt. Und ich denke da auch sehr gerne an unseren letzten Taufgottesdienst, wo 11 Täuflinge berichtet haben, wie sie, also gut 2000 Jahre nach dieser Ankündigung der Botschaft, wie sie heute, in der Zeit, in der wir heute leben, diesen Retter für sich ganz persönlich aufgenommen haben. Und es war sehr spannend zu hören, wie das in ihrem Leben war, bei jedem irgendwie anders, aber sie haben diese Weihnachtsbotschaft, diese Retter, diesen Retter für sich angenommen und sie berichteten uns, wie Gott, dieser Retter, ihr Leben verändert hat. Diese Weihnachtsbotschaft funktioniert auch für uns heute noch, wenn wir dafür uns öffnen. Das ist immer etwas ganz Besonderes, aber es ist immer ein Grund zur Freude. Halleluja! Halten wir fest, aus der menschlichen Perspektive ist Weihnachten etwas Positives. Da gäbe es aus meiner Sicht nichts Negatives zu sagen. Aber was könnte sich im Himmel abgespielt haben vor dem Abflug des Sohnes Gottes auf dieser Erde? War das auch Freude? Und dem möchte ich nochmal mit euch diesen Gedanken etwas vertiefen. In den letzten 2 Monaten war ich auf 3 Beerdigungen. Einige wissen ja, dass unsere Mama gestorben ist. Und dann war noch die Beerdigung von Engelkes und Kesslers, die Schwiegermütter meiner Schwestern. Bei diesen Beerdigungen wurde uns immer wieder herzliches Beileid gewünscht. Ein aufrichtiges Beileid. Obwohl in den Predigten und in den Liedern immer wieder mit Nachdruck betont wurde, dass die Verstorbenen jetzt bei Gott im Himmel angekommen sind, dass Jesus seit über 2000 Jahren für uns Menschen im Himmel Wohnungen vorbereitet, dass es dort keine Krankheit und keine Schmerzen mehr geben wird und mit der Geschichte und von dem, was Jakob gesagt hat, keine Pampers mehr geben wird, dass sie dort auf uns warten würden, bis wir nachkommen, dass sie uns vorangegangen sind, ob durch Tod oder durch die Entrückung, worauf die Christenheit warten, dass sie jetzt dort sind, worauf sie ihr ganzes Leben lang hingelebt und hingearbeitet haben. Alles nur gute Aussichten. Und bitte jetzt nicht falsch verstehen, diese gute Aussichten derer, die verstorben sind und die Beileidsbekundungen haben mir wirklich geholfen beim Loslassen und beim Trauern. Ich will das überhaupt nicht schlecht reden, aber wäre ein herzliches Glückwunsch, Sie haben es geschafft, Sie sind jetzt dort, auch ein guter Trost gewesen oder vielleicht sogar besser als herzliches Beileid? Diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt und dabei geht es mir nicht um die Formalitäten, sondern um die Einstellung, die wir dann haben. Lass es nochmal festhalten. Obwohl wir genau wissen, dass die Verstorbenen die rettende Weihnachtsbotschaft für sich angenommen haben und jetzt beim Herrn im Himmel angekommen sind, sagen wir uns solche Dinge. Und jetzt kommt der Vergleich. Aus der Perspektive oder Sicht Gottes gab es an Weihnachten im Himmel diese guten Aussichten für Jesus nicht. Also wir sind hier auf dieser Erde, bereiten uns auf den Himmel und wir sind dann beim Herrn, so glauben wir das, die Christen glauben das wirklich, und Jesus bereitet sich auf die Zeit hier auf der Erde. Was war da? Da gab es keine guten Aussichten. Gott ist ja allmächtig und allwissend. Er wusste das, was auf die kommenden 33 Jahre auf seinen Sohn zukommt. Und Gott musste seinen Sohn gewisserweise loslassen. In dem Bewusstsein, dass sein Sohn in den Chaos der Erde geht, wo für ihn nicht die Wohnungen vorbereitet worden sind, selbst keine Herberge gab, nur ein Stall. Gott wusste, dass Josef und Maria nach Ägypten fliehen müssten, weil die Menschen damals schon den wehrlosen Jungen umbringen wollten. Er wusste, dass sein Sohn vom eigenen Volk abgelehnt wurde, dass er gefoltert und ans Kreuz genagelt wird. Er wusste, dass selbst seine Jünger ihn verleugnen würden. Da kann sich doch schon menschlich überlegt doch auch Trauer melden, oder? Was Jesus hier auf der Erde wirklich erwarten würde, beschreibt der Prophet Jesaja in Kapitel 53 viele Jahre vor der Geburt Jesu Christi. Und das wusste auch der Himmel, bevor Jesus geboren wurde. Ich lade euch ein, diese Verse jetzt gemeinsam mit mir zu lesen. Das sind 7 Verse, Jesaja 53, 3 bis 10. Wer die Bibel dabei hat, gerne mit aufschlagen, sonst gerne mit mir hier zusammen lesen. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Verse lese und das so vor Augen habe, der Himmel wusste, was auf seinen Sohn zukommt, habe ich Gänsehaut. Er wurde verachtet und alle mieden ihn. Er war voller Schmerzen, mit Leiden vertraut, wie einer, dessen Anblick man nicht mehr erträgt. Er wurde verabscheut und auch wir verachteten ihn. Doch unsere Krankheit, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er lud sie auf sich. Wir dachten, er wäre von Gott gestraft, von ihm geschlagen und niedergebeugt. Doch man hat ihn durchbohrt wegen unserer Schuld, ihn wegen unserer Sünden gequält. Für unseren Frieden ertrug er den Schmerz und durch seine Striemen sind wir geheilt. Vers 6. Wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihm lud Yahweh unsere ganze Schuld auf. Er wurde misshandelt, doch er beugte sich und machte seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, das vor den Scherern verstummt. So ertrug er alles ohne Widerspruch. Durch Bedrückung und Gericht wurde er dahin gestraft, doch wer von seinen Zeitgenossen dachte darüber nach? Man hat sein Leben auf der Erde ausgelöscht. Die Strafe für die Schuld meines Volkes traf ihn. Bei Gottlosen sollte er liegen im Tod, doch ins Steingrab eines Reichen legte man ihn, weil er kein Unrecht beging und kein unwahres Wort aus seinem Mund kam. Doch Yahweh wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihm leiden ließ. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Leben und Nachkommen haben. Durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Auf diesen Plan Jahwes, Gottes, komme ich noch zu sprechen. Das alles und noch viel mehr wusste der Himmel, noch bevor Jesus auf diese Erde kam. Das wusste auch Gott, als er seinen geliebten Sohn zu Weihnachten zu uns sandte. Und vielleicht wäre an dieser Stelle verständlich oder es verständlich, wenn Gott zu seinem Sohn sagen würde, mein Junge, herzliches Beileid, tut mir echt leid für dich. Und hier sehen wir diese zwei unterschiedlichen Perspektiven zu Weihnachten. Weihnachten aus der Perspektive der Menschen ist nur was Gutes, was Positives. Und Weihnachten aus der Sicht Gottes scheinbar erstmal Trauer. Die Christen, die von der Erde gehen, erwartet nur Gutes. Die Bibel verspricht uns ein Leben voller Freude und großartiger Möglichkeiten. Ein Leben, in dem keine Tränen, kein Leid und keine Krankheit mehr geben wird. Die schönsten und wertvollsten Dinge sind es in Hülle und Fülle. Gold, Edelsteine und Perlen, so beschreibt es der Apostel Johannes im Buch der Offenbarung. Und das ist nur ein Bild, das die Schönheit des Himmels beschrieben oder beschreiben soll. Das Schönste, was wir kennen, wird im Himmel noch schöner sein. Deswegen kann Paulus auch Thessalonicher ermutigen in seinem Brief und sagt, lasst uns nicht traurig sein wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Und dann heißt es im letzten Vers, so ermutigt nun einander mit diesen Worten. Mit anderen Worten, mit dem Thema, so ermutigt euch mit Weihnachten, wenn ihr im Alltag es nicht so gut geht, mit der Weihnachtsbotschaft. Und je mehr ich über diese zwei unterschiedlichen Perspektiven von Weihnachten nachdenke, je mehr bin ich begeistert und fasziniert, dass die Engel hier auf der Erde, obwohl sie das vorher das erlebt haben im Himmel, hier auf der Erde nur über Freude gesungen haben und nicht über Trauer. Aber wie war das möglich? Und da haben wir in Jesaja doch gelesen, da gab es noch einen anderen Plan. Und diesen Plan möchte ich mit euch nochmal anschauen. Hier heißt es ja, doch Jahwe wollte ihn zerschlagen. Er war es, der ihn leiden ließ, denn durch ihn gelingt der Plan Jahwes. Das heißt, diese zwei Perspektiven, die ich gerade aufgeführt habe, das ist eine Zeitaufnahme. Es geht noch weiter. Der Himmel, Gott sieht das aus der Ewigkeitsperspektive mit dem Plan, den er für uns hatte. Was war das für ein Plan? Nachdem durch Adam und Eva im Paradies die Gemeinschaft mit Gott zerbrochen wurde und damit auch die Gemeinschaft zwischen Mensch und Gott, kündigt Gott bereits in 1. Mose 3, 15 seinen Plan der Wiederherstellung. Langfristig überlegt, aus der Perspektive Gottes überlegt. Ich habe so überlegt, die Geschichte, die möchte ich einfach weitergeben. Also als Automechaniker, Set-Mechaniker habe ich viele Unfallwagen repariert. Und einige kennen ja noch meinen schönen Charan, den blauen Charan, der ist heute nicht mehr da. Den habe ich damals als Unfallwagen gekauft. Und ich war begeistert, dass ich den für den Preis gekauft habe. Meine Schwiegereltern haben mir damals Geld geliehen. Und ich werde diesen Moment nie vergessen, als ich hier mit dem Wagen vorfuhr, also mit dem Schleppwagen. Meine Schwiegermutter steht im Fenster da, von der Küche aus, guckt sich das Ding an und sagt, dafür habe ich dir Geld geliehen, für den Schrotthaufen? Und mein Herz jubelte, ich habe das Auto noch schon fertig gesehen. Und das war das preiswerteste Auto, was ich je gefahren bin, nachdem, dass ich repariert habe. Und nachher sagte meine Schwiegermutter, ach so, ja, das ist jetzt schön, das Auto. Ich habe das Auto als Autoschlosser schon fertig gesehen, sie hat nur den Schrotthaufen gesehen. Gott sieht, indem er seinen Sohn auf dieser Erde sieht, aus der Perspektive, dass sein Plan schon fertig ist. Und das kündigt er hier in 1. Mose 3, 15 an und er sagt, und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier wird schon der Retter, hier wird Weihnachten, der Plan mit Jesus Christus angekündigt. Ich habe hier so ein Zitat mitgebracht, das es sehr gut auf den Punkt bringt. Als Jesus am Kreuz starb, wurde er vom Satan in die Ferse gestochen, aber durch seinen Tod und seine Auferstehung zertrat Jesus den Kopf des Satans, indem er uns von den Sünden und der Todesmacht erlöste und so die Macht des Satans zerbrach. Gott hatte damals, so wie heute, alles im Griff. Ihm entgleitet nichts. Manchmal dauert es etwas länger, als wir uns das so denken. Und womöglich hat das Volk Israel es genauso empfunden. Aber dann lesen wir diese schönen Worte in Galater 4, Vers 4 und 5. Doch als der festgesetzte Plan oder Zeitpunkt da war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von seiner Frau und dem Gesetz unterstellt. Gott sandte ihn, um uns aus der Gefangenschaft des Gesetzes freizukaufen und als seine Kinder aufzunehmen. Nach 33 Jahren. Und das lesen wir dann in Johannes 19, Vers 36, Vers 30. Nachdem er ein wenig von dem Essig genommen hatte, sagte er: Es ist vollbracht. Und neigte den Kopf und starb. Jesus hat hier am Kreuz gesagt, das, was in 1. Mose schon angekündigt worden ist von seinem Vater, sein langzeitliches Ziel, Plan, ist hiermit geschafft. Genau an dieser Stelle hat sich der Plan Gottes erfüllt. Weihnachten für Gott ist der Beginn der Erniedrigung. Weihnachten für Gott bedeutet aber auch weitergehende Erniedrigung bis hin zum Kreuz. Ja, Weihnachten, die Krippe und Kreuz gehören zusammen. Als Jesus am Kreuz ausgerufen hat, es ist vollbracht, erst dann bekam die Weihnachtsfreude ihre Bedeutung auch wieder im Himmel. Und dann lesen wir die sehr schöne Verse in Lukas Evangelium, dass es Freude im Himmel ist über einen Sünder, der Buße tut. Hier nochmal der Bibelvers. Genauso freuen sich auch die Engel Gottes, wenn ein einziger Sünder zu Gott umkehrt. Hier werden diese beiden Perspektiven wieder zusammengeschmolzen. Und hier wird die gelungene Mission Gottes, das, was Weihnachten wirklich geschah, von den Engeln im Himmel wieder besungen und gefeiert. Und an dieser Stelle ist diese Einladung immer wieder auch zu Weihnachten. Wer mit seinem Leben dem Himmel noch nicht diese Freude gemacht hat, indem er sich ganz bewusst für Jesus entscheidet und diese frohe Botschaft, was diese rettende Botschaft, das wir zu Weihnachten hören, immer wieder, wenn du diese frohe Botschaft noch nicht angenommen hast, dann freut sich der Himmel über dich noch nicht. Aber der Himmel freut sich über jeden, der heute Buße tut. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann ist das heute möglich. So wie die unterschiedlichen Perspektiven eines Gebäudes uns helfen, die Schönheiten und Details zu erkennen, so helfen uns auch die unterschiedlichen Perspektiven und die Tragweite von Weihnachten besser zu verstehen und angemessen zu feiern. In diesem Sinne wünsche ich uns frohe und gesegnete Weihnachten. Unser Retter ist da. Halleluja. Amen.